Moin Hamburg, mein Name ist Yannick und ich war letzte Woche zu Besuch beim Hamburger Abendblatt, um den EM-Pokal zu bestaunen. Es ist Dienstag, der 14. Mai und ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung mit der Episode 161.
Hamburg am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Mit Marcel Becker, der tägliche Podcast vom Abendblatt.
Irre, wie schnell zwei Wochen Urlaub vorbeigehen. Heute wieder der erste Tag im Abendblatt-Podcast-Studio. Guten Morgen. Da geht natürlich der Dank an meine großartigen Kollegen Sebastian Günther, Alexander Berthold, Marvin Merten und David Walter. Die haben den Laden hier in der Zwischenzeit geschmissen. Vielen Dank, die Herren. Gleich zum Start nach meinem Urlaub haben wir auch noch eine kleine Veränderung. Haben Sie sicherlich eben gehört. Unser Podcast heißt jetzt Hamburg am Morgen. Warum machen wir das? Wir wollen das, wofür wir am meisten stehen, nämlich Hamburg, noch weiter nach vorne stellen. Deshalb der kleine Shift bei der Namensgebung und bei der Gelegenheit haben wir auch gleich noch an dem Cover und an dem dazugehörenden Foto etwas rumgebastelt. Das ist also die Hülle. Der Inhalt bleibt so viel Hamburg wie eben möglich. Und damit sind wir dann auch schon bei den Themen für heute. Wir reden, ist doch klar, über das Wetter. Das werden heute amtliche Temperaturen, aber wie hoch tatsächlich? Die öffentlichen Auftritte der Islamisten in unserer Stadt lassen uns nicht los. Für die einen einfach nur Spinner, für die anderen deutlich mehr als das, nämlich gemeingefährlich. Nur, warum gehen so wenig Hamburger auf die Straße, um gegen diesen Steinzeitterror zu protestieren? Ein interessanter Ansatz dazu gleich. Außerdem sprechen wir über den Mann, der am Sonntagabend in Altona von seinem Balkon geschossen hat. Es gibt ein paar neue Infos zu dem Typen. Und dann hätten wir noch ein neues Hochhaus in der Hafen City, bei dem wir durchaus davon ausgehen können, dass es fertig gebaut wird. Das ist ja heutzutage schon was. Aber es gibt auch noch gute Nachrichten zu den Mieten, die dort fällig werden. Aber der Einstieg gehört den unfassbar guten Wetteraussichten. Ein Fall natürlich für unseren Top-Meteorologen Frank Böttcher. Wir starten jetzt. Wenn es um das Stichwort Sonne geht, erscheint dieser Song bei Spotify, zumindest bei mir, als allererstes uralt, aber absolut passend. Heute wird es wohl so richtig heiß. Dann fragen wir doch mal bei Frank Böttcher nach. Wenn es ums Wetter geht, dann ist Frank immer der richtige Ansprechpartner. Allerdings kleiner Hinweis, Frank erwischen wir im Auto auf dem Weg zu einem Vortrag, den er halten soll. Deshalb ist die Verbindung nicht ganz so gut. Dafür bitten wir um Entschuldigung. Hoffentlich mit Freisprechanlage. Frank, für alle, die unseren Podcast auch tatsächlich morgens hören. Was für Klamotten sollten wir heute aus dem Schrank holen?
Ja, man braucht heute gar nicht so furchtbar viel. Also die Shorts wird's tun, das T-Shirt auch. Es wird ein richtiger Sommertag. Das Tiefdruckgebiet, das uns dieses Wetter heute beschert, trägt den Namen Juli. Es liegt über den britischen Inseln und es bringt uns tatsächlich Juliwetter im Mai. Tageswerte heute bei 26 Grad. Das ist tatsächlich voller Sommer mitten im Mai.
26 Grad, nun stelle ich dir natürlich sofort mal die Frage unsere Hörer wissen das, wenn wir beide übers Wetter sprechen, auf der einen Seite, wir freuen uns immer riesig, wenn das Wetter schön ist, auf der anderen Seite, also um diese Jahreszeit so eine hohe Temperatur zu erreichen, ist das früher in der sogenannten guten alten Zeit auch mal vorgekommen oder ist das jetzt auch schon der Klimawandel?
Es hat tatsächlich auch im Mai immer wieder schon mal Sommertage gegeben, auch schon Tage mit knapp 30 Grad und über 30 Grad. Aber die Häufung ist natürlich schon besorgniserregend. Und wir haben einen Klimawandel, der an Geschwindigkeit zugelegt hat, wird immer schneller. Wir haben für die ersten 0,5 Grad globale Erwärmung 80 Jahre gebraucht, für die zweiten 0,5 Grad 23 und die 1,5 Grad Grenze dann nach 12 Jahren. Also es wird immer schneller, jede 0,5 Grad immer mehr in kürzerer Zeit. Und das bedeutet natürlich auch, die Hitzewellen kommen früher im Jahr, das Frühjahr beginnt früher, der Sommer ist früher da. Und das ist auch genau das, was wir jetzt erleben. Wir haben eine echte Hochsommerwoche, die dann auch mit einzelnen Sommergewittern zu Ende gehen wird.
Sag mal, Frank, und diese ganzen Bauernregeln, an denen ja zum Teil auch tatsächlich immer was dran war, gelten die eigentlich noch oder können wir die jetzt auch in die Tonne drücken?
Nein, also die können wir tatsächlich in die Tonne drücken. Viele davon, also glaubt keiner Bauernregel, die du nicht selbst geschrieben hast. Es ist ja zum Beispiel so, dass viele dieser Bauernregeln in Regionen entstanden sind im Mittelalter, im vorletzten Jahrhundert, wo Mönche Beobachtungen gemacht haben und nach denen dann Landwirtschaft betrieben haben. Und dann haben die sich über den Sprachraum langsam nach Mitteleuropa ausgeweitet. Wir haben also eine ganze Reihe an Bauernregeln. Beim Siebenschläfer zum Beispiel ist das so. Österreich-Ungarn, hohe Eintreffquote von 70%. Norddeutschland in Hamburg gerade mal noch 40, 60. Also da ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht mehr so hoch, dass das dann zutrifft. Also bei Bauernregeln ist die Verlässlichkeit eh nicht besonders groß. Was wir aber eben tatsächlich wirklich beobachten ist, dass auch Volkslieder nicht mehr stimmen. Wenn man jetzt an dieser morgendlichen Stunde das Lied Alles grün macht der Mai anstimmen würde, das ist ja gar nicht mehr so. Im April waren die Bäume schon alle grün. Die Vegetation ist 3 bis 4 Wochen schneller und das macht eben schon dieser Klimawandel.
Frank Böttcher sagt, das könnte heute temperaturmäßig so richtig knallen. 26 Grad. Wow. Frank, vielen Dank und weiterhin gute Fahrt. Vielleicht geht's Ihnen wie mir. Ich habe Puls. Wenn ich diese Islamisten-Demos auf unseren Straßen sehe, könnte ich durch die Decke gehen. Aber ich muss gestehen, auf einer entsprechenden Gegendemo war ich noch nicht. Warum eigentlich nicht? Und leider ist das ja ein bekanntes Bild. Bei diesem Thema gibt es halt keine Massen, die auf eine Demo gehen und sagen, bis hierhin und nicht weiter. Mal nachgefragt bei unserem Chefautor Christoph Rybacek, der mir jetzt hier im Podcaststudio gegenüber sitzt und sehr tief in dieses Thema schon eingetaucht ist. Warum, Christoph, stehen deiner Meinung nach generell so wenig Menschen auf und beziehen Stellung gegen Islamisten?
Ja, das ist eigentlich ein altbekanntes Phänomen aus der Protestforschung. Da hat man schon seit langem erforscht, dass es so ist, wenn sich die Bürger eigentlich von der Regierung insofern gut vertreten fühlen, als dass sie ja dasselbe denken. Wir wollen ja alle nicht, dass die Islamisten hier auf die Straße gehen. Dann geht man auch nicht selber zu einer Demonstration. Dann denkt man, na ja, da wird schon genug getan gegen die Islamisten und es gehen ja auch viele andere hin, die denken ja genauso wie ich. Ja, das ist korrekt. Aber diesen Impuls zu bekommen, dann selber auf die Straße zu gehen und zu sagen, nein, es reicht nicht, davon auszugehen, dass auch schon andere gegen diese Islamisten sein werden. Dieser Impuls, der muss eigentlich noch verstärkt werden. Und es ist eigentlich erschütternd zu sehen, wie Menschen, die eigentlich ein in die Steinzeit zurück wollen mit ihren Vorstellungen, wie die sich hier auf den Straßen breit machen.
Und am Wochenende waren noch mal wie viel Gegendemonstrationen oder beziehungsweise Gegendemonstranten zu beobachten?
Ja, es waren 2 Dutzend vielleicht da.
Und es ist traurig.
Es ist traurig, aber es war zu sehen, dass es doch sehr, sehr, sehr interessante Techniken gibt, wie man die TikTok-Videos von den Islamisten stören kann.
Ja, da gibt es eine sehr, sehr interessante Geschichte zu, die solltest du auf jeden Fall noch mal erzählen.
Ja, es ist so, dass die ZDF-Moderatorin Dunja Hayali, die sich ja auch mehrfach schon gezofft hatte mit den Islamisten und das sehr gut macht, dass sie sich umgeben von ihren Kamerateams und umgeben von großen Bodyguards, sie ist ja selber nur ein bisschen größer als der mittelgroße deutsche Gartenzwerg, dass sie sich in die erste Reihe da gedrängt hat, denn Meinungsfreiheit, sie darf da ja mitlaufen, und dass sie den Islamisten so richtig schön die Videos vermasselt hat, denn die wollen natürlich nur Männer zeigen, denn nur Männer haben ja bei den Islamisten das Sagen und bei diesen Kalifatsanhängern, und das hat Dunja Hayali diesen Typen richtig schön vermasselt.
Ja, das finde ich ist schon, also am Ende ist es eine Marketing-PR-Idee natürlich, aber die ist wirklich, wirklich gut, weil sie genau an dem Punkt ansetzt, um den es ja bei diesen ganzen Debatten auch geht. Ich muss dich noch mal fragen, weil du das eben einmal doch erklärt hast, aber es leuchtet mir noch nicht hundertprozentig ein. Wenn ich mir angucke, wie viele Menschen hier in Hamburg, und haben wir ja alle gesagt, wow, super, toll, auf die Straße gehen, wenn es gegen Rechtsextremismus geht. Das bedeutet, dass die Menschen dort, wenn ich das jetzt versuche zu übertragen, was du vorhin gesagt hast, da denken die Bürger in unserer Stadt, da tut die Regierung nicht genug? Deswegen Richtig. Gehen sie auf die Straße. Das finde ich spannend. Das muss ich mal sacken lassen.
Ja, eigentlich glaubt man, dass sie weder gegen die Rechtsextremisten noch gegen die Islamisten genug tun. Aber bei den Islamisten ist es so, dass es da einen größeren Grundkonsens, ein größeres Vertrauen gibt, dass das einfach nicht sein kann, dass hier Menschen auf die Straße gehen und ein Kalifat predigen, in dem die Frauen unterdrückt werden, in dem die liberale Gesellschaft und unsere offenen Werte, unsere demokratischen Werte mit Füßen getreten werden. Das kann man sich einfach nicht vorstellen, dass es solche Typen gibt. Nichtsdestotrotz laufen sie ja auf die Straßen. Dann ist die Neigung bei gutem Wetter als Gegendemonstrant auf die Straße zu gehen am Sonnabendnachmittag, ist die doch relativ gering.
Ja, aber Christoph, darf ich jetzt mal was Provokanteres dazu sagen? Eigentlich nach dem, was wir wissen über ein Kalifat, nach dem, was wir wissen, was die Hamas-Terroristen zum Beispiel im Gazastreifen mit Homosexuellen machen, nämlich dass sie sie von Hochhäusern schubsen. Danach müsste ich doch eigentlich sagen, wo ist eigentlich diese ganze Gruppierung, diese Regenbogengruppierung, wenn es um das Kalifat geht? Die müssten doch eigentlich aus Eigeninteresse alle auf die Straße gehen und dagegen protestieren. Ja, weißt du, was ich meine?
Ja, das ist richtig. Trotzdem ist es für uns immer noch relativ weit weg. Ne? Das ist irgendwo im Nahen Osten, spielt sich das ab. Auch wenn wir wissen und Kontakte, Beziehungen, Freunde, Verwandte haben, die in Israel sind, die mit davon betroffen sind. Trotzdem ist es für uns noch relativ weit weg. Wir können uns nicht vorstellen, dass so etwas wieder passieren kann, wie es beispielsweise am 11. September passiert ist, dass Menschen, die Flugzeuge in Wolkenkratzer rasen, hier in Hamburg-Harburg gelebt haben. Mhm. Und solange es uns nicht so nah ist, desto größer fehlt uns, desto mehr fehlt uns eine Vorstellung davon, wie eng es doch in dieser globalisierten Welt einfach ist. Diese Typen, diese Islamisten kommen uns doch vor wie Spinner, die hier auf der Straße sind, gegen die man nicht demonstrieren muss, weil es uns ja nicht so berührt und weil wir ja einen Grundkonsens haben, dass die Demokratie hier schon funktionieren wird und die Abwehrmechanismen. Nur haben wir gesehen, auch hier schon in Hamburg, die Frauen, die da nicht mal mitlaufen durften, die Musliminnen, die da nicht mitlaufen durften bei der Demonstration, die da am Rand standen und die nicht so aussahen, als seien sie besonders glücklich.
Ja, also ich muss da wirklich drüber nachdenken, aber nicht im Sinne von, ich glaube dir das nicht, sondern im Gegenteil, ich muss da mich mal selber überprüfen und meine eigene Messlatte nochmal checken, ab wann ich denn auch tatsächlich mal sage, ich gehe jetzt auf die Straße und protestiere gegen irgendwas. Abschließend noch eine Frage, Christoph, die ist wahrscheinlich schon auf der sogenannten Metaebene, aber was ich mich in den letzten Tagen tatsächlich immer wieder frage und die Diskussion, glaube ich, geht ja auch gerade erst los in diese Richtung. Wenn ich gegen das Grundgesetz im Grunde demonstriere und sage, ich möchte, dass das Grundgesetz geändert wird in Deutschland, weil nichts anderes wollen diese Leute ja. Es geht ja gar nicht anders. Unser Grundgesetz verbietet das ja alles, was die sich wünschen. Also die Mütter und Väter des Grundgesetzes, die haben doch niemals, als sie gesagt haben, Meinungsfreiheit, ganz hohes Gut, voraussehen können, dass es so eine Gruppierung jemals in unserem Land geben könnte, die mit solchen Forderungen auf die Straße gehen. Ich würde spontan immer sagen, hier hört die Meinungsfreiheit auf. Ich weiß, das darf ich gar nicht sagen eigentlich, weil es ist ja die Meinungsfreiheit, aber das kannst du doch nicht in den Jahren, in denen du das Grundgesetz geschrieben hast, voraussehen.
Da muss ich widersprechen. Tatsächlich haben die Mütter und Väter des Grundgesetzes das vorausgesehen, dass so etwas passiert. Nur sie hätten es auf andere Weise gar nicht verhindern können. Es gibt da zwei Punkte zu bedenken. Hm. Die haben natürlich immer die Erfahrung der Weimarer Republik im Kopf gehabt, als sie das Grundgesetz schrieben. Hm. Es gibt da zwei Dinge. Einmal müssen wir bei der Meinungsfreiheit tatsächlich die noch absurdesten Vorstellungen, die noch absurdesten Meinungsäußerungen müssen wir ertragen. Selbst die antidemokratischen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wir müssen und dürfen nicht ertragen, dass Menschen wirklich nicht nur dazu aufrufen, sondern dass sie wirklich Bestrebungen haben, hier unsere Demokratie zu zerstören, unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung tatsächlich zu bedrohen, dann müssen die Gerichte einschreiten. Und das ist eben genau die Schwierigkeit beim Verbot dieser Demonstration. Man kann ja nicht von vornherein sagen, oh, da werden irgendwelche Straftaten geschehen, dann dürfen wir das mal verbieten. Nein, das kann man a priori nicht sehen, sondern man muss sich genau anschauen, rufen die nicht nur dazu auf, sondern gibt es richtig Bestrebungen, hier unsere demokratische Ordnung zu unterwandern oder abzuschaffen. Erst dann kann man sozusagen verfassungsrechtlich einschreiten. Und das ist ein ganz, ganz, ganz schwieriger Punkt, das zu begründen. Das sehe ich auch ein. Nichtsdestotrotz, es ist meine persönliche Meinung, dass man viel, 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 viel härter gegen diese Islamisten vorgehen muss.
Ja, aber auf welcher Grundlage denn dann?
Es geht auf der Grundlage des Grundgesetzes, indem man sich ganz klar anschaut, was sie tun und mit welcher, ich sag mal, mit welcher Vehemenz sie es teilweise tun und dass es eben solche in Anführungsstrichen Kollateralschäden wie Diskriminierung von Muslimen gibt, die eben nicht so radikal sind, sondern die Mehrheit der Muslime in Deutschland sind natürlich nicht so radikal, wie es diese Islamisten sind.
Mehr als interessant. Hoffe, das geht Ihnen, liebe Podcast-Freunde, genauso. Vielen Dank an unseren Abendblatt-Kollegen Christoph Rybacek. Und an dieser Stelle möchte ich auch noch mal auf einen Besucher hinweisen, der gestern im Rathaus vorbeigeschaut hat. Schriftsteller Salman Rushdie. Sein Besuch für die Islamisten in unserer Stadt sicher kein Grund zur Freude und deshalb doppelt wichtig und richtig. Endlich mal gute Nachrichten von einer Baustelle in der Hafen City. Moringa ist das Stichwort. Ich bin mir sicher, Sie haben nach meiner Einleitung etwas ganz anderes erwartet. Elbtower oder Westfield Quartier. Zu beiden machen wir auch gleich noch einen kurzen Schlenker, aber die guten Nachrichten von einer Baustelle in der Hafen City kommen von einem Projekt namens Moringa. Chefreporter Uli Gastorf ist natürlich komplett im Film. Uli, was verbirgt sich hinter Moringa?
Ah, das ist ein Öko-Hochhaus, das im Quartier Elbbrücken entstehen wird, und zwar an der Lucy-Borchert-Straße, sagen wir mal, rund 200 Mietwohnungen soll das beherbergen. Und es wird eine begrünte Fassade geben. Das ist so gebaut, dass die Materialien zu 80% sollen die recycelbar sein, wenn man das Haus mal irgendwann nicht mehr gebrauchen sollte. Das ist recht revolutionär. Und sozusagen ist der, der da einzieht, tut auch so ein bisschen was für das Thema Nachhaltigkeit.
Ja, das ist, ich meine, vor allem begrünt ist, wird der Hafen City ja auf jeden Fall gut tun, ne? Sage ich jetzt mal so flapsig. Wie sieht's denn aus mit den Menschen, die dort einziehen wollen? Muss ich die Wohnung kaufen oder kann ich mieten?
Das ist alles Mietwohnungen und es sind, um es genau zu sagen, 192 Wohneinheiten und davon sind 83 öffentlich gefördert.
Wahnsinn, gut.
Und das ist natürlich sehr positiv, weil öffentlich gefördert heißt immer, dass es natürlich besonders günstig ist für Menschen, die, sagen wir mal, einen entsprechenden Nachweis bringen, die nicht so viel verdienen. In diesem Fall ist der erste Förderweg dann 6,70 Euro pro Quadratmeter kalt.
Das ist günstig.
Und also das
für die Gegend, oder?
Er ist für die Gegend unschlagbar günstig. Ich sag mal, normal bezahlst du im Neubausegment dort, ich sage, um die 20 Euro aktuell.
13 Stockwerke, korrekt?
Ja.
Und es gibt auch noch ein besonderes Gimmick, was, glaube ich, viele Familien interessieren wird, nämlich?
Es gibt noch eine Kita mit 80 Plätzen, die dort einziehen wird. Und was auch Familien interessieren könnte, übrigens jetzt Villa Luna, die Kita, was auch noch Familien interessieren könnte, es wird auch eine Gastronomie dort einziehen. Und auch noch ein Coworking Place.
Okay. Was außerdem spannend an der ganzen Sache ist, ist für die Mieter vielleicht jetzt nur nebensächlich, aber für alle, die sich hier in Hamburg für dieses Thema Immobilien interessieren, da fällt ein Name in Verbindung mit Moringa, mit diesem Öko-Hochhaus, den wir eigentlich ein paar Meter weiter woanders verorten, nämlich beim Elbtower.
Genau, das ist die Loop-Gruppe aus Hessen und die hatten den Rohbau des Elbtowers hochgezogen auf über 100 Meter und haben vor 6 Monaten ja sozusagen aufgehört zu arbeiten, den Baustopp, das ist ja,
logisch.
Damit ist ja dann das ganze Signerreich, das war der Bauherr.
Gab ja keine Kohle mehr von
denen. Genau, es gab keine Kohle, aber damit ist ja das Signerreich dann auch nach und nach zusammengebrochen, als am Elbtower sozusagen Schicht im Schacht war. Und ja, jetzt hat die Loop-Gruppe den Zuschlag bekommen für dieses Öko-Hochhaus. Ist jetzt ein bisschen kleiner, ne, weil also sind ja nur 13 Stockwerke und das andere sollte ja mehr als 60 werden, aber ist ja trotzdem ein tolles, wegweisendes Projekt.
Und es ist, also so wie du es beschreibst, ist es auf jeden Fall ein sehr spannendes und sehr interessantes Projekt. Also wir sind gespannt, wann ist die Fertigstellung, wann können die ersten einziehen?
2026.
2026. Okay, ja, wir wissen ja, wie schnell die Zeit vergeht. So lange ist es gar nicht mehr hin, gerade bei Immobilien. Es ist dann bumm, zack, schon wieder ein Termin verstrichen. Apropos, weil du ihn gerade erwähnt hast in Verbindung mit der Loop-Gruppe, wie steht's denn um den Elbtower?
Ja, es gibt natürlich Interessenten dafür. Die CBRE heißt ja der Immobiliendienstleister, der ist für den Insolvenzverwalter verkaufen soll. Und da wird verhandelt, offensichtlich mit ein paar namhaften Interessenten darüber, dass sie diesen Elbtower gerne erwerben möchten.
Ja, das ist auch eine mörderspannende Geschichte, wie die ausgeht. Also gar kein Zweifel. Aber wenn ich dich jetzt schon hier habe, Uli, du weißt, welche Frage jetzt noch kommt. In Verbindung mit der Hafen City gibt's ja noch eine Baustelle.
Ich könnte raten.
Ja, wie sieht's denn aus? Westfield Quartier.
Ah, das meinst du. Ja, genau. Das XXL Einkaufszentrum, was keines ist. Ende
August.
August ist sozusagen das nicht kommunizierte Datum, weil Ende August ist auch nur Ende August halt. Der Tag steht nicht fest.
Und bislang, haben Sie das Ja gesagt?
Kleiner Scherz. Genau, bislang dann, aber bislang hat man auch noch nichts dahingehend gehört, dass die kommunizieren deutlich wenig in letzter Zeit, Unibail, Damco, Westfield. Und ich denke aber trotzdem, dass wir uns auch zu diesem Thema sicherlich nächste Woche nochmal wieder treffen können.
Oha, okay, das ist ja schon mal so ein kleiner Hinweis. Uli, da freuen wir uns jetzt schon.
Ja, sobald ich was weiß, dann bin ich bei dir.
Also, bis nächste Woche planen wir gleich ein. Danke an Uli Gastorf. Ein Idiot mit einer Waffe. Das kann nur schiefgehen. Und so ist es auch gekommen. Sonntagabend in unserer Stadt Schüsse von einem Balkon. Lokalredakteur Achim Leoni, bevor wir etwas genauer einsteigen und du uns erzählst, was über diesen Mann bekannt ist, wo genau ist denn das passiert?
Das war am Alsenplatz, das ist im Stadtteil Altona Nord, nicht so weit vom St. Pauli-Stadion. Und deswegen dachte man zuerst, naja, der hat vielleicht Freudenschüsse abgegeben. Anlässlich des Aufstiegs des FC St. Pauli.
Ja, da kommen wir gleich nochmal zu. Aber er hat aus dem 6. Stock korrekt geschossen. Und auf wen hat er denn da geschossen? Einfach nur so wild in der Gegend oder hat er tatsächlich jemand ins Visier genommen?
Er hat wohl tatsächlich erstmal nur wild rumgeballert. Aber als die Polizei dann eintraf, da hat er, so beschreibt es die Polizei, tatsächlich dann auf die Beamten draufgehalten. Und die haben das dann zum Anlass genommen, selbst zurückzuschießen.
Ich tue mich so ein bisschen schwer, aber ich muss es wahrscheinlich trotzdem mal sagen, der Mann hat ja Glück gehabt.
Ja, denn die Polizei hat in der Tat dann scharfe Waffen benutzt und bei einem Schuss der Polizei ist dann auch ein Fenster des Balkons zu Bruch gegangen und daraufhin erst hat sich dann der Mann in seine Wohnung zurückgezogen und wurde dann später vom SEK dort festgenommen.
In was für einem Zustand haben die den denn angetroffen? War der klar bei Verstand oder war der irgendwie high oder betrunken?
Nee, so ziemlich das Gegenteil von klar von Verstand. Also die Polizei sprach davon, er hat den Promillewert in einem Bereich, den normale Menschen eigentlich nicht mal überleben würden. Den genauen Betrag, die genaue Ziffer kann ich dir jetzt nicht nennen. Möglicherweise waren auch noch andere Betäubungsmittel im Spiel, denn als die Polizei später dann die Wohnung durchsucht hat, da fand sie eine richtige Cannabis-Plantage mit 35 Hanfpflanzen und auch noch weitere Betäubungsmittel.
Also es ist irgendwie so ein Klassiker, da kommt ja alles zusammen. Jedes Klischee, was wir uns nur ausdenken können, ist erfüllt. Aber lustig ist es am Ende natürlich überhaupt nicht. Es hätte ja tatsächlich was passieren können. Sie haben ihn aus dem Verkehr gezogen. Wo ist der Mann jetzt?
Der ist jetzt in einer psychiatrischen Einrichtung. Er wurde von einem Amtsarzt untersucht und dorthin eingewiesen.
Achim, nochmal der Rückblick auf das, was du am Anfang erwähnt hast, Nähe St. Pauli Stadion. Ja, also ich weiß, ich bin ganz vorsichtig, wie ich das jetzt ausdrücke, aber könnte es einfach sein, dass der in seinem Zustand gesagt hat, ich will jetzt auch mitfeiern? Das ist alles falsch beschrieben, bitte versteh mich nicht falsch, aber es könnte ja sein, dass das sozusagen so ein Ausbruch war, ein emotionaler Freudensausbruch. Macht das nicht besser?
Ja, das könnte in der Tat sein und so richtig ausschließen kann man es auch nicht. Und die Polizeibeamten, die vor Ort waren, haben zuerst auch genau in die Richtung spekuliert. Da ist vielleicht einer so euphorisch, dass er Freudenschüsse abgibt. Ich meine, das gibt's normalerweise bei uns zum Glück noch nicht. Und unser Polizeifotograf meinte auch, naja, der sah eigentlich aus wie so ein typischer St. Pauli-Fan, was auch immer man sich darunter vorstellen mag. Ja. Aber das bestätigt hat sich das dann einfach hinterher nicht. Der trug jetzt auch keine Fankleidung oder so.
Achim Leoni über den Vollpfosten von Altona. Und voll ist in diesem Fall, wie wir von Achim gelernt haben, wörtlich zu nehmen. Hamburg am Morgen. Wir sind durch mit Episode 161. Falls Sie uns heute zum ersten Mal hören und falls es Ihnen auch noch gefallen hat, könnte ja sein, dann bitte uns abonnieren und natürlich auch gern weiterempfehlen. Und falls Sie uns mailen wollen, Kritik und Lob oder Ihre Beobachtung aus unserer Stadt, sprich einen Themenvorschlag, das geht ganz einfach unter moinhamburg@abendblatt.de. Moin Hamburg in einem Wort, moinhamburg@abendblatt.de. Und jetzt zum Schluss noch mehr Nachrichten für alle, die nicht genug bekommen können, also für alle News-Junkies da draußen. Bis morgen und bye bye.
Der Hamburg-Nachrichtenüberblick bei Becker am Morgen.
Ich bin Jana Klonikowski. Guten Morgen. Hamburg hat das erste von 4 Minenräumfahrzeugen für die Ukraine übergeben. Innensenator Grote sagte bei der Übergabe an den ukrainischen Botschafter Makejew, die Verminung gehört zu den größten Gefahren, die der Krieg für die Bevölkerung mit sich bringt. Hamburg sei deshalb froh, etwas dazu beizutragen, damit weniger Menschen durch Minen sterben. Immer mehr Schiffe im Hamburger Hafen können an der Kaikante ihre Dieselmotoren ausmachen. Zum ersten Mal hat ein Containerschiff Landstrom bekommen. Bisher gab es das nur für Kreuzfahrtschiffe. Bis zum kommenden Jahr will der Senat alle großen Terminals in Hamburg mit Landstromanschlüssen ausstatten. Das Ziel? Deutlich weniger CO2 und Schadstoffausstoß. Der internationale Sportgerichtshof CAS beschäftigt sich heute mit der Dopingsperre des Fußballprofis Mario Vuskovic. Der HSV-Verteidiger bestreitet die Dopingvorwürfe und hatte geklagt. Ebenso die nationale und die Welt-Anti-Doping-Agentur. Sie fordern eine längere Sperre. Es geht auch um die Frage, wie gut die Methode ist, mit der das Blutdopingmittel EPO bei Vuskovic nachgewiesen wurde.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.